Gut, okay. Dann fangen wir mal hier weiter. Wir hatten beim letzten Mal BBMs oder Pickups. Wir waren bis hierhin gekommen. Das gingen drei Typen. Ich wiederhole die gleich nochmal einmal kurz. Es gibt noch einen anderen Typ und dann geht es heute im Wesentlichen um die Elektronik, die man dazu benutzt und was man damit so machen kann. Wie das so im Prinzip aussieht. Ups. Ne? Okay. Kommen jetzt noch ein paar Folien eigentlich vom letzten Mal. Was man eigentlich misst, ist der Wandstrom und was man gewinnt als Information, ist der Strahlschwerpunkt, der transversale Strahlschwerpunkt. Also wo liegt er? In der Mitte oder einen Millimeter weiter daneben. Was man da hat, das kann man entweder Trajektorie nennen. Das ist sozusagen, man hat einen Band, den man verfolgt. Also das ist insbesondere typisch, wenn man so einen Kreisbeschleuniger hat. Also man guckt also auf einen Band, wie fliegt der da einmal rund. Man kann den Closed Orbit messen. Das kommt alles auch jetzt dann noch als Anwendung. Das ist was, wenn man über lange Zeiten mittelt. Also wo ist der Strahl im Mittel? Man kann eben was lernen über einzelne Bandsche, auch hintereinander. Da Parameter lernen, die besonders für Ringe wichtig sind. Okay, da hat also eine große Variation von der Zeitauslese und das kommt nachher auch bei der Elektronik nochmal. Je nachdem, was man wissen will, behandelt man das anders. Okay, achso, hier noch zu sagen, man kann auch versuchen, den Strahl zu stabilisieren, dass der also immer schön in der Mitte fliegt. Man kann auch im Prinzip was lernen über, wie der Bunch aussieht, wie die Teilchenverteilung ist. Und das ist das Thema von der nächsten Woche. Das macht man häufig mit anderen Techniken. Und warum und so, das begründe ich dann natürlich beim nächsten Mal. Okay, wie gesagt, wir gehen mal davon aus, wir haben einen gebunchten Strahl, also irgendwas, was sich zeitlich verändert. Da fließt hier ein entsprechender Wandstrom. Und das kann man darstellen in einem Ersatzschaltbild, was sozusagen aus einer Stromquelle stammt. Das ist der Wandstrom hier, was eine gewisse Kapazität hat und einen Widerstand. Und man möchte wieder die Spannung über diesen Widerstand rechnen. Und dann kann man das hier kompliziert einsetzen, indem man sozusagen den Strahlstrom darstellt, erst einmal ausrechnet, was der hier an Signal macht, an Spiegelstrom. Also hier, das ist der Spiegelstrom, das ist der Strahlstrom. Und was man dann rausbekommt, ist eben so ein Hochpassverhalten. Also hier dargestellt sozusagen die relative Signalstärke oder die normierte Signalstärke, die Transferimpedanz, als Funktion der Frequenz. Das sieht immer irgendwie so aus und deshalb hat man am Anfang auch einen gebannten Strahl, weil wenn der ganz gleichmäßig ist, also völlig gleichmäßig, dann ändert sich nichts und das entspricht gerade einer Frequenz von 0. Das wäre hier unten und da sieht man schon, also was immer man auch tut, da gibt es kein Signal mehr in dieser Art Anordnung. Okay. Das hier wird beschrieben durch einen Hochpass erster Ordnung. Also das ist hier das, was, also 2n gibt die Ordnung an, in dem Exponenten steht. Und je nachdem, wie man den Abschlusswiderstand in dem Ersatzschaltbild nimmt, kann man das beeinflussen. Also die Grenzfrequenz, die ist eben 1 durch RC. Somit kann ich das beeinflussen. Wie das im Zeitbereich aussieht, hatte ich ja beim letzten Mal da ausführlich begründet mit Fourier-Transformation und so weiter. Wenn man hier bei hohen Frequenzen ist, also in dem Passband, dann verändert sich das Signal, die Spannung, die man misst, nicht. Wenn man hier unten ist, dann ist man erstmal im Dämpfungsbereich, das Signal ist schwächer, aber das ist auch differenziert. Und das hatte ich beim letzten Mal ein bisschen vergessen, darauf hinzuweisen. Dieser Tiefpass hat also eine Amplitude und eine Phase. Und so sieht genau dieser Phasenverlauf aus. Der macht dann 90 Grad Phasen, also da ist er 0 in dem Durchgangsbereich, in dem Dämpfungsbereich ist er 90 Grad. Das kann man auch Differenzation nennen und kommt einfach daher, wenn man einen Sinus nimmt, was ja sozusagen die Vorstellung ist von diesem Diagramm, wenn man die Frequenz auf der Achse darstellt. Wenn ich einen Sinus ableite, kriege ich einen Cosinus, aber ich kann auch einen Sinus um 90 Grad verschieben. dann kriege ich auch einen Cosinus, das ist dasselbe. Deshalb Phasenverschiebung, 90 Grad und Differentiation ist in dem Sinne dasselbe. Gut, und deshalb sieht eben der hier, also der macht hier 90 Grad, da sind die Frequenzbereiche im Wesentlichen da unten. Und dann kriege ich halt das da raus und eben entsprechend niedriger. Aber wenn ich hier irgendwie im Frequenzbereich in der Mitte bin, dann ist es halt eine irgendwie Kurve. Also die weder das eine noch das andere ist. Ausgerechnet ist das genau aber für die Transformationen. Ja, diese Kurve hier. Okay, die wesentliche Anwendung davon ist, die Strahllage zu bestimmen. Also hier haben wir wieder den Bunch. Wir messen das elektrische Feld. Das ist sozusagen außerhalb, ist es nur da. Da kann ich das ersetzen durch den Strahlschwerpunkt, das Gaußsche Gesetz oder erste Maxwell-Gleichung. Wenn das alles schön linear ist, dann stimmt das auch. Das heißt, was ich bestimme, ist die Ladung, die hier injiziert wird, minus der, die da oben injiziert wird, oder gerade das Inverse. Das wird noch normiert auf die Gesamtsignalstärke. Und dann kann ich, wenn ich diesen Proportionalitätsfaktor kenne, kann ich meine Strahllage in Millimetern ausrechnen. Und dieser Proportionalitätsfaktor, der heißt Positionsempfindlichkeit, der hat also die Einheit, wenn man ihn hier hinschreibt, Prozent pro Millimeter, also Prozentänderung hiervon, was das in Millimetern bedeutet. Manchmal nimmt man auch das Inverse, also dass Sie da nicht verwirrt sind, also das ist so halbe halbe. Der hat dann nur noch die Einheit Millimeter. Manchmal drückt man das auch noch in dB aus. Das mögen die Ingenieure gerne. Was unbedingt wichtig zu sagen ist, und da werden wir heute auch noch drauf kommen, dass die Differenzspannung sehr viel kleiner ist als die Summenspannung. Also sehr viel kleiner als ein Zehntel, das ist schon sehr optimistisch geschätzt. Das kann ein Hundertstel sein, das kann ein Tausendstel sein. Das sieht man dann bei der Elektronik. Man muss eben dann auch auf ein Tausendstel genau messen können, wenn man was davon haben möchte. Okay. Gut. Ich hatte zwei Typen dargestellt. Das eine waren die sogenannten Knopf-Positionsmonitore auf Deutsch oder eben Button-BPMs, die man hier so rumbaut. Ich weiß nicht, ob es nochmal rumgehen lassen soll, aber leg's mal dahin. Wir hatten es ja gesehen, die man so um den Strahl hier rumbaut. Die hier sind sogar noch so schön rund geformt, was nicht dafür da ist, dass der BPM gut funktioniert, sondern in dem Einbau, in dem Collider, in dem Large Hadron Collider beim CERN, dass der Strahlrohr schön gleichmäßig ist. Okay, häufig sind die eben platt. Okay, hier war so ein Schnitt dadurch, und hier muss man darauf achten, dass das Signal gut von hier nach hier läuft, da entlang läuft, oder eine 50 Ohm Anpassung. So kann man das auch ausdrücken. Das ist ja nicht viel anderes. Ich hatte dann gezeigt, wie man die Positionsempfindlichkeit, wie man die im Prinzip ausrechnet. Das war einfach so eine Formel, wo man hier statisch einfach betrachtet, man hat hier seine punktförmige Ladung und kann sich dann als Funktion von dem Radius die Spiegelladung anschauen. BPM besteht dann darin, hier eine Platte, wie eben dargestellt, darzustellen, und man kann dann ausrechnen, wie das Differenz durch Summensignal aussieht als Funktion von dem Offset von der Ladung hier. Und das waren Kurven, die sehen etwa so aus, die sind so ein bisschen gebogen. Mehr als 1 wird man nicht, also mehr als das Signal auf einer Seite kann es nicht sein. Daher ist das hier bei 1 beschränkt oder bei minus 1. Das hängt davon ab, auch hier noch bei dieser Geometrie, wo man hier entlang läuft. Man kann das auch zweidimensional darstellen, das ist letztlich nur eine bessere Darstellung. Rot war hier, wo sozusagen der wirkliche Strahl ist, und das entsprechende schwarze Punkt, wo man ihn gemessen hat, wenn man hier eine konstante Steigung annimmt. Also damit umgerechnet, wenn das konstant ist. Okay. Das ist nicht linear, wie man sieht, biegt halt ab. Es gibt einen anderen Typen von BPM, den kann man Shoebox nennen oder Linear Cut. Der funktioniert eigentlich ein bisschen anders. Da geht es nicht darum, ob der Strahl näher oder weiter weg ist von der Platte, sondern ob er länger oder kürzer und in dieser Platte drin ist, die den ganzen Raum umschließt. Wie gesagt, das war hier so eine Seite, das ist so ein Kuchenstück, und das ist so eine andere Seite. Und das sah man ja auch hier letztlich, wenn man genau hinschaut. Das kann man auch so Keramiken aufdampfen, das kann man auch als Metalle auslegen. Das hat alles so seine Vor- und Nachteile. Der Vorteil von diesem BPM ist die Linearität, also hier wieder dargestellt der, wahre Strahl, also das ist eine numerische Rechnung, die Ladungsverteilung und hier das Differenz durch Summe. Und das ist ja jetzt eine schön lineare Kurve und das hat durchaus Vorteile, nämlich dann, wenn der Strahl relativ groß ist gegenüber der Größe von dem BPM. Okay, es hat natürlich auch Nachteile, das Ding ist relativ schwierig, trägt sehr stark auf, es ist teuer zu konstruieren. Okay, das war hier der Vergleich, nur nochmal, die Hauptanwendung ist hier, dass man das benutzt, wenn der Bunch sehr viel länger ist als ein typischer BPM, also wenn der länger ist als ein paar 10 Zentimeter, das ist der Fall normalerweise in Synchrotrons, da beschleunigt man mit ein paar Megahertz, also in Protonensynchrotrons oder Schwerionensynchrotrons. Damit wird der Strahl eben viele 10 Meter lang, ist das erfüllt, der Strahl ist auch relativ groß, verglichen mit der Größe von so einem BPM. Man hat eben den Vorteil der guten Linearität. Diese Button-BPMs, die nimmt man dann, wenn man mit einer höheren Frequenz beschleunigt. Das macht man bei allen Linux und das macht man auch in Elektronen-Synchrotrons, wo eben die Frequenz mal mindestens 100 MHz ist, aber häufig auch bis in den Gigahertz-Bereich reingehen kann. Und entsprechend wird dann der Bunch hier so Zentimeter lang oder ein paar Millimeter oder sowas. Okay, ich hatte als letztes noch, letztes Mal gezeigt, die sogenannten Stripline-BPMs, wo man genau davon ausgeht, dass der Strahl sehr kurz ist und da war ein bisschen kompliziertes Verhalten. Letztlich will ich nur damit sagen, der Hauptvorteil davon ist, man kann unterscheiden, ob ein Strahl von hier kommt oder ob einer von da kommt. Und das ist eigentlich die Hauptanwendung dieser Monitore. Also in Linear Collidern, wo man oder in Collidern überhaupt, wo man zwei verschiedene Strahlen aufeinander schießt. Okay, gut. Jetzt kommen wir zu den neuen Sachen. Das ist auch eine, sagen wir mal, eine etwas spezielle Anwendung oder Konstruktion eines BPMs. Und zwar benutzt man den, wenn der Strahl nur sehr kurz geliefert wird. Also er mag vielleicht einige Buncher haben, aber er ist generell nur sehr kurz. Das ist eine Entwicklung, die läuft, sagen wir mal, also die gibt es schon länger, aber richtig Schwung gekriegt hat die in den letzten Jahren. Und warum hat die in den letzten Jahren so viel Schwung gekriegt? Oder in den letzten 10 Jahren oder sowas? Nämlich die Anwendung von den sogenannten vierte Generation Light Sources, Lichtquellen, also Synchrotronstrahlungsquellen, vielleicht auf Deutsch sagen. Ich hatte schon mal gesagt, dritte Generation, das sind die Kreisbeschleuniger. Und die vierte Generation, da will man eigentlich sehr kurze Pulse haben. Also der Benutzer möchte einen kurzen Lichtpuls haben, der möglichst hoch in der Energie ist, also Röntgenbereich. Dann kann der sozusagen zum Beispiel seine biologischen, was auch immer, oder seine chemischen Makromoleküle, die kriegen so viel Energie und dann platzen die einfach auseinander. Und wenn man dann irgendwie nachweist, wie die Dinger auseinandergeplatzt sind, dann lernt man ganz viel über diese Struktur. Da muss man viel Energie reinstecken und das muss kurz sein, das Energie reinstecken, dass die einfach nur auseinanderfliegen. Also nicht anfangen, noch Wechsel zu wirken, wenn der da lang fliegt, dann fliegt der ein bisschen mit. Wenn man so eine Situation hat, dann kann man das gar nicht mehr richtig zurückrechnen, sondern die sollen einfach auseinanderplatzen. Und das ist eine der wesentlichen Anwendungen dieser vierten Generation. Die erzeugen also einen sehr kurzen Elektronenstrahl, ziemlich intensiv. Man macht das mit einer Photokathode, also mit einem starken Laserstrahl, also einem kurzen, starken Laserpuls auf eine Oberfläche. Dann fliegen da viele Photoelektronen weg. Die werden dann entsprechend beschleunigt. Also man kriegt die kurzen Pulse schon dadurch, dass man nur einen kurzen Laserstrahl hat. Dann beschleunigt man die, man macht das hier noch kürzer, das sind so Schikanen, die dazu führen, dass sozusagen die hinteren langsameren Teilchen, die machen einen kleineren Bogen und fangen damit an, sozusagen näher an das mittlere Teilchen ranzukommen, also Bunch-Kompressor nennt man das. Und dann schickt man das durch einen langen Undulator, wo die Teilchen, wie gesagt, da hier um die Kurve gehen, Synchrotronlicht ausstrahlen und wenn man das richtig macht, dann kann auch dieses Synchrotronlicht kohärent verstärkt werden. Self-amplified Light? Emission. Okay, weiß nicht mehr. SASE ist die Abkürzung. Was heißt denn das? SASE ist die Abkürzung dafür. Self-Amplified Light Emission. SASE. Okay, weiß ich nicht mehr genau. Okay, tut mir leid, habe ich vergessen. Wichtig ist noch, oder Beschleuniger physikalisch, diese Undulatoren, die schütteln den Strahl sehr stark durch die Gegend und er ist hinterher nicht mehr vernünftig zu verwenden. Also ist auch ein Grund, warum man das als Linear Collider baut. Wir haben bei den Synchrotronen, da will man die ja lange speichern. Hier kann man den eigentlich nur noch dumpen, den Strahl. Also hier ist der Dump. Und dann kommt hier Licht raus, durchaus im Röntgenbereich. Also das ist jetzt die laufende Anlage, die läuft vielleicht, weiß nicht, seit 3-4 Jahren oder sowas in Hamburg. Das war mal die Testanlage für den X-Fell, also das ist das große Projekt in Hamburg. Mittlerweile heißt die nicht mehr Tesla Test Facility, sondern eben Flash. Das ganze Ding ist 250 Meter lang, also das ist schon ein großer Beschleuniger. Und der läuft eigentlich jetzt ganz schön. Okay. Wie sieht die Strahllieferung von sowas aus? Der macht relativ selten Pulse, also alle 100 Millisekunden zum Beispiel. Also da gibt es mehrere Möglichkeiten. Das ist sogar für den X-Fell, also ein geplantes Lieferung. Macht dann so einen Makropuls, 600 Mikrosekunden Länge, das ist glaube ich noch die lange Zeit. Und hat hier relativ langen Abstand zwischen den Bunchen. Also die Beschleunigung ist hier im Bereich von Gigahertz, also Nanosekunden könnten die Bunche Abstand haben, wenn dann jeder gefüllt wäre. Hat aber nicht, sondern der ist sehr viel langsamer, 200 Nanosekunden oder sowas. Das hängt auch an dem Laser, aber auch an den Gegebenheiten von dem Beschleuniger und von den Wünschen der Experimentatoren, die eben kurz was haben will. Was man das Ganze noch machen will, ist einen wirklich kurzen Puls. Da geht es dann auch beim nächsten Mal mehr darum. Also man sieht hier in dem Bereich 100 Femtosekunden. Das ist schon kurz. Da muss man jetzt mal die Länge ausrechnen. Ich vergesse das immer zu tun. 30 cm pro Nanosekunde ist die Lichtgeschwindigkeit. In 100 Femtosekunden, das können Sie mal gerade selber ausrechnen, wie lang das ist. Das sind ein paar Mikrometer oder sowas. Das ist also schon sehr kurz, wenn man das mal in üblichen Längen ausdrückt. Okay. Also, wir haben hier eine Lieferung, wo selten, dafür aber ziemlich intensiver Strahl kommt. Und wie kann man das messen? Also es ist sicherlich nicht besonders geschickt, so eine BPM-Platte zu nehmen, die erstmal sehr viel länger ist, so oder so, als der Strahl. Und das sich versuchen, mit dem Oszilloskop anzuschauen. Da gibt es einen kurzen Puls und das war's dann. Da muss man vielleicht ein bisschen was anderes machen. Auf der anderen Seite haben die sehr genaue Anforderungen. Man muss den Strahl sehr genau positionieren. Der ist auch sehr schmal, transversal, also auch höchstens 100 Mikrometer oder was. Was kann man denn noch anderes machen? Und eine Idee ist, man nehme doch eine Cavity, einen Resonator, wo dieser kurze Strahl durchfliegt und der wird dann zum Schwingen angeregt. Da ist eben auch viel Feldenergie. Man könnte das auch Wakefields nennen. Ich weiß nicht, ob das in der Beschleunigerphysik mal besprochen wurde, wahrscheinlich ganz am Ende. Das ist das, was normalerweise immer stört bei so Kreisbeschleunigern. Hier nutzt man es sozusagen aus, also es fliegt ein Strahl hier lang. Das hier ist ein Resonator und hier wird jetzt durch diese elektrische Ladung ein Feld angeregt. Wenn das Ding durch die Mitte fliegt, dann wird eine Mode angeregt, die ihr Maximum in der Mitte hat. Die wird am besten angeregt, die nennt man Monopolmode. Die hat nämlich keine Nullstelle in der Mitte, sondern nur am Rand. Daher das Mono. Also eine zieht man immer ab oder hier drauf. Okay, die hat wie gesagt ihr Maximum am Zentrum. Da kann ich erstmal nicht so schrecklich viel mit anfangen, weil wenn der Strahl ein bisschen zur Seite, wie hier gemalt ist, dann ist das hier ja ziemlich flach, dann wird er die im Großen und Ganzen noch genauso gut anregen. Aber ich kann auch eine andere Mode nehmen, die nennt sich dann die Dipolmode. Das ist die hier. Die hat in der Mitte ein Minimum. Das heißt, wenn der Strahl genau in der Mitte durchfliegt und dünn ist, dann wird die überhaupt nicht angeregt. Oder ich kann sagen, ich gehe ein bisschen zur Seite mit dem Strahl, hier nach oben, und rege sozusagen die hier an. Und die Anregungsstärke dieser Schwingung, dieser Resonatorschwingung, die kann ich letztlich benutzen, um meine Strahllage zu bestimmen. Okay, das ist die Grundidee von diesen Teilchen. Okay, gut, das ist eine Simulation, das ist natürlich nicht von mir, sondern irgendwo steht es, müsste es stehen, ich habe es nicht überschrieben. Da steht es, eine Feldrechnung, Das hier ist so eine Kavität. Üblicherweise sind die so groß, ich zeige gleich noch ein Bild. Und hier fliegt der Strahl in der Mitte und im Wesentlichen wird die Monopolmode angeregt, die hier so schwingt. Mit einer gewissen, wenn der auch ein bisschen Offset ist, wird auch diese Dipolmode angeregt. Also wo sozusagen hier das immer um 180 Grad Phasen verschoben ist, gegenüber dem da oben oder eben rot gegen blau verschoben, während hier sozusagen das hier immer in der Mitte ist. Werden natürlich noch mehr Moden angeregt, gibt natürlich noch mehr davon. Ne? Okay, das hier ist eben so eine Nomenklatur, wie man die darstellt. Das sind die Anzahl der Knoten, wahrscheinlich plus 1 in Feldrichtung oder in Strahlrichtung und in X und Y. Okay, also Monopolmode hat nur eine 1 hier, also nämlich gar keinen Knoten hat, außer dem am Rand. Okay, gut. Diese Moden haben, wenn man das ausrechnet, verschiedene Schwingungsfrequenzen. Das kann ich jetzt nicht so direkt begründen, warum das so ist, aber wenn man das einsetzt, schwingen die nicht alle auf derselben Frequenz halt. Ich weiß nicht, ob Sie das gemacht haben in der Elektrodynamik-Vorlesung, kommt sowas vielleicht mal. Gut. Okay, also die liegen frequenzmäßig etwas auseinander. Was man noch einstellen kann bei solchen Resonatoren, ist die Güte. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, was eine Güte ist. Die Güte ist, was ich jetzt auch hinmalen sollen, man regt sowas an zum Schwingen. Kann man gerade hinmalen, das hätte ich vielleicht auch, oder kommt das noch? Nee, ich glaube, es kommt nicht. Also hier ist die Zeit. Am Anfang ist nichts, jetzt rege ich das an, also so wie da dargestellt, und dann schwingt das und das ist eine gedämpfte Schwingung. Und die hat der Einhüllende. Und dieser Einhüllende ist E hoch minus T durch Tau. Und jetzt kann man dieses Tau auch darstellen im Sinne einer Güte. Also das Tau ist lang, wenn die Güte groß ist. Also stimmt das? Tau ist groß, wenn die Güte groß ist, ja, das stimmt. Also eine hohe Güte heißt, das schwingt sehr lange, oder eine niedrige Güte heißt, das schwingt nicht so lange. Woher kommt überhaupt dieser Name? Der kommt woanders her. Wenn ich nämlich hier die Frequenz auftrage und hier die Amplitude von dem Feld, was darin schwingt, dann kriege ich so eine Kurve. Und hier ist also mein F resonant. Das ist mein F0. Und die Breite dieser Kurve, die nennt man eigentlich Güte. Dass da Delta F ist. Das sagt letztlich dasselbe. Also ein Ding mit guter Güte schwingt lange. Ist dann hier. Das ist das Umgekehrte. So muss es heißen. Genau, pardon. Also das Inverse davon. Das ist überhaupt nichts Ungewöhnliches. Das haben Sie mit Sicherheit in der Experimentalphysik 1 Vorlesung gelesen. Das ist ja generell bei erzwungenen Schwingungen der Fall. Also wenn was lange schwingt, dann müssen Sie auch, damit es überhaupt angeregt ist, sehr genau treffen mit der Frequenz. So drückt man das vielleicht aus. Das heißt, wenn jemand eine starke Dämpfung hat, dann können Sie das auch ziemlich breitbandig anregen.
Also die Breite war bei halber Höhe definiert oder so, ne?
Ich weiß nicht. Ja, da gibt es immer so ein bisschen.
Oder war das was anderes?
Also wenn ich hier U Quadrat auftrage, also letztlich die Leistung, und dann ist dieser Abstand 3 dB. Und 3 dB, also der Abstand 3 dB ist, glaube ich, gerade ein Faktor 2 in der Leistung. Also da müssen Sie jetzt, ob man jetzt Leistung oder Spannung aufträgt oder Amplitude. Das, ja, ich müsste ja jetzt auch nachgucken, das ist immer so ein bisschen unterschiedlich. Also das ist die in der Elektrotechnik übliche. dB, kennen Sie das, die Einheit, das ist das logarithmische Verhältnis zwischen zwei Leistungen. Gut. Okay, also man kann jetzt diese Güte kann man einstellen. Und die kann man wählen. Das kann man zum Beispiel machen, indem man eine gute Güte, wenn man den hier sehr gut, sehr, sehr glatt macht. So Beschleuniger, zum Beispiel so Kavitäten, die sollen immer gute Güte haben, die werden da innen poliert und so weiter. Ja, alles ganz fein. Die, die da draußen stehen, also ein Stock höher, die sind schon so oxidiert, die sind nicht mehr so fein. Gut, die kann man also wählen. Man kann das auch durch die Länge hier bestimmen. Man wählt die jetzt so, dass die Güte, dass der Puls im Wesentlichen schon abgefallen ist, bevor der nächste Puls kommt. Ich hatte in den vorherigen Folien, hier hatte ich einen Abstand gezeigt, 200 Nanosekunden. Das passt jetzt nicht alles genau zusammen, das sind ja aus verschiedenen, für verschiedene Beschleuniger, aber ich möchte die Strahllage dieses Pulses hier messen und ich möchte mal die Information, hier soll nichts mehr davon da bleiben. Das heißt, ich wähle jetzt meine Güte so, dass meine Feldenergie in der Kavität abgefallen ist innerhalb dieser typischen Zeit, die eben so ein paar hundert Nanosekunden sind. Das hängt ein bisschen von dem Beschleuniger ab. So wähle ich die dann, also hier ist der Zusammenhang. Das wären jetzt gerade 100 Nanosekunden. Okay, wie sieht sowas praktisch aus? Leider habe ich das nicht selber da. Das ist eine, die konstruiert wurde in Chicago. Fermi National Accelerator Lab heißt das. Er hat also etwa so einen Durchmesser, ist hier in Strahlrichtung relativ klein, 15 mm, und wird hier entsprechend angeregt. Hier nochmal das Bild, der Strahl fliegt hier in der Mitte, das sind normalerweise auch kleine Strahlen, das heißt die Strahlöffnung ist auch nur so groß, oder eben hier 4 cm. Gut, der fliegt hier durch und man misst letztlich diese beiden Schwingungen. Gut, hat eben schon gezeigt, die haben verschiedene Anregungen, verschiedene Frequenzen, die können aber ganz schön nah zusammenliegen, beziehungsweise die Monopolmode, der Strahl ist im Wesentlichen in der Mitte, die Monopolmode ist viel, viel stärker als die Dipolmode. Und wenn ich das so mache, hier mal mehr schematisch dargestellt, dann kriege ich hier so einen kleinen Pippel da drauf. Und das ist meine Information, das ist vielleicht nicht ganz so geschickt, das so zu machen. Deshalb macht man das hier ein bisschen anders. Das ist nämlich nicht nur eine Kavität mit ein paar Antennen, sondern hier gibt es noch mehr. Das ist nämlich ein Waveguide-Mode, also ein Waveguide-Port. Und zwar in diesen Wellenleitern können sich nur Frequenzen ausbilden unterhalb einer gewissen Cutoff-Frequenz. Oberhalb, also. Kurze Wellenlängen gehen da auch durch kleine Röhren. Und die muss man jetzt so wählen, dass die hier praktisch nur diese Frequenz der Dipolmode auswählt. Und auch dafür gibt es die entsprechende Simulation von dem Dirk Lipka. Das ist dieselbe Kavität und die hat ja jetzt diese Wellenleiter, die eben sehr, sehr schmal sind. Und man sieht hier bei der Monopolmode, die hier schwingt, da kommt hier nichts in diesen Wellenleiter rein, keine Leistung. Während wenn man hier drüben hinschaut, das ist die Dipolmode, die schwingt ein bisschen höher, da sieht man, dass hier die Leistung hier reingeht. Dann mache ich hier eine Antenne hin, die misst dann im Wesentlichen nur die Dipolmode, weil das hier sozusagen abgeschirmt ist dadurch. Die Monopolmode brauche ich auch noch, weil ich muss das noch normieren können, ich muss noch wissen, wo hier Plus und Minus ist. Deshalb hatte diese hier auch hier noch solche Antennen, die da. Das ist die für die Monopolmode. Okay.
Frage dazu. Ja. Es gibt ja noch höhere Anregungen, die schwingen die dann bei einer höheren Frequenz.
Ja.
Die sind wahrscheinlich dann auch noch.
Die sind auch noch da und die gehen hier auch durch.
Ja, genau.
Genau.
Das muss man wahrscheinlich dann noch ein bisschen berücksichtigen.
Ja, da muss man.
Man kann das einfach vernachlässigen, weil das einfach so bedenklich ist dann.
Wenn man ein bisschen geschickt ist und wenn man das alles richtig auswählt, kann ich denn das zeigen hier, genau. Dann macht man diesen Schlitz dahin, wo das hier vielleicht ein kleines Feld ist, also hier zum Beispiel.
Ja.
Ne? Oder im Wesentlichen. Natürlich, wenn ich den Schlitz klein mache, kriege ich auch weniger von meinem Nutzsignal, das muss ich gegeneinander abwägen.
Ja.
Aber durch geschickte Wahl der Mechanik kann ich das unterdrücken. Okay. Und im Prinzip dann auch noch durch Elektronik. Kommen wir dann später noch dazu. Gut. So sieht das Ding in Wirklichkeit aus. Das sind also so Kupferscheiben, die sozusagen hier so eingefräst sind und diese Strukturen in diesen Kupferscheiben drin haben. Das ist jetzt wieder eine andere. Wie gesagt, wir haben keine eigenen, deshalb Muss ich mal gucken, dass ich die schönsten Fotos irgendwo finde. Also die Kavitäten selber, die sind nur so lang und haben vielleicht so einen Durchmesser. Man sieht sie gar nicht richtig, also man nimmt sie gar nicht als Kavitäten wahr. Was man damit erreicht hat, sagen wir mal, das ist das Beste. Der Weltrekord, liegt also dahin, dass man eine Auflösung von 10 Nanometern hat. Das ist schon sehr viel. Man muss natürlich sagen, das ist über lange Zeiten gemittelt. Also das ist nicht von einem Puls, sondern über viele, was weiß ich, Minuten lang gemittelt. Und das ist dann verglichen, da haben wir mit drei gemessen und sozusagen verglichen, wie weichen die voneinander ab. Aber wenn man angeben will, kann man sagen, man kommt da in ein paar 10 Nanometer Auflösungsbereich rein. Die Hauptanwendung ist aber eigentlich anders, sondern eine Shot-für-Shot-Auflösung. Und dann kommt man, sagen wir, in den Mikrometerbereich rein mit diesen. Wie gesagt, die Grundidee ist eigentlich, man hat eine kurze Strahllieferung und man speichert diese Information in dieser Kavität und liest sie dann langsam aus oder genießt es sozusagen über viele Zeiten, über lange Zeiten, sich das anzuschauen. Gut, okay. Das ist das entsprechende Bildchen von der Firma, hat ja schon mal ein paar gezeigt. Also eine Kavität, die halt vor sich hin schwingt und da ganz happy ist. Gut, dann möchte ich diesen Teil abschließen, wo es um diese verschiedenen Typen geht. Nochmal zusammenfassend, diese Linear Cut, Shoebox-Type für Protonen-Linac, für Protonen-Synchrotrons, niedrige Geschwindigkeit, sehr schön empfindlich, aber ziemlich kompliziert. Das Arbeitspferd, also das, was eigentlich überall geht, sind diese Button-BPMs bei allen Linux, bei den Elektronenbeschleunigern. Wir hatten diese mit der Direktivität, die spezielle Anwendungen haben, und das hier ist auch eine spezielle Anwendung für eben so kurze Pulse. Okay, es gibt noch weitere, da stehen noch so ein paar Sachen, also da gibt es eine Unmenge, weil die sehr wichtig sind. Werden da auch viele verschiedene Typen diskutiert, aber das will ich Ihnen jetzt ersparen. Ich glaube, die vier langen schon. Okay, gut. Noch Fragen dazu? Kommen wir zu dem nächsten, zu der Elektronik und wie die Signale so ein bisschen aussehen. Was ich zuerst erzählen möchte, ist, wie man das analog macht. Das ist sozusagen der Schnee von gestern, aber es ist trotzdem ganz gut, das mal zu verstehen. Das ist auch üblicherweise einfacher. Ich werde dann hinterher noch ein bisschen was sagen, wie man das eigentlich heute digital macht. Und letztlich ist das die typisch technische Entwicklung. Sagen wir mal, vor 20 Jahren hat dieser Fernsehturm auch noch, nein, sogar vor 10 Jahren noch analoges Fernsehen und Radio ausgesendet, Radio wahrscheinlich immer noch. Heute gibt es digitales Fernsehen und Handys und sowas, die haben schon immer auf digitaler Kommunikation basiert. Wie man das aber macht, ist eigentlich gar nicht so unterschiedlich. Man bildet das, was man analog seit Jahrzehnten gemacht hat, bildet man einfach digital ab. Und deshalb ist es wichtig, das erstmal zu verstehen, was macht man überhaupt analog. Gut. Ich kann Ihnen nicht ersparen, ein paar Begriffe, die für BPMs wichtig sind, kurz durchzugehen. Das müssen Sie sich gar nicht merken. Das ist nur, wenn man darüber redet, dass man weiß, was man da eigentlich, wovon man da eigentlich redet. Okay, die erste Größe, das ist die Positionsempfindlichkeit, das hatte ich schon gesagt. Das ist sozusagen die Umrechnung von Spannung, normierter Spannungsdifferenz in Millimetern oder eben etwas besser formuliert die Ableitung dieser Kurve, die ich da immer gezeigt habe, die auch durchaus frequenzabhängig sein kann. Jetzt gibt es zwei Begriffe, die man sehr gut unterscheiden muss. Und das eine, im Englischen sagt man Accuracy oder Precision, und das andere ist Resolution, die Auflösung. Also das ist die Genauigkeit und die andere ist die Auflösung. Das sind nämlich sehr unterschiedliche Sachen. Die Genauigkeit ist was, wie genau kann ich sagen, dass ich hier sozusagen auf dieser Koordinate stehe. Das ist, da muss ich sagen, worauf beziehe ich mich denn? Wo kriege ich denn überhaupt was her? Ich kann sagen, zum Beispiel relativ zu dieser Wand. Aber ich muss einen Bezugspunkt haben. Das ist, da brauche ich einen absoluten Bezugspunkt. Und den muss ich erstmal gut genug kennen. Während wenn ich sage, ich gehe einen halben Meter zur Seite, da brauche ich keinen Bezugspunkt mehr. Das wäre die Auflösung. Ja? Also wenn ich relativ zu vorher. Aber die Genauigkeit ist was, das bezieht sich auf was Absolutes. Okay, das heißt, ich muss erstmal was haben, einen mechanischen Fixpunkt, also worauf ich mich überhaupt beziehe. Das Ganze ist beeinflusst durch mechanische Toleranzen. Also wie genau kenne ich denn das überhaupt? Oder geht das im Sommer und im Winter? Durch irgendwelche Ausdehnungen ändert sich sowas? Das muss ich wissen, das geht da ein in diese Genauigkeit. Es geht aber auch sowas ein, wenn ich Elektronik habe, wenn ich irgendwas messe, wie genau gehen denn meine Messfehler da ein. Okay, dann gibt es eben die Auflösung. Das ist sozusagen relativ. Der Strahl war in der Mitte oder ich stand hier und jetzt stehe ich da drüben. Also das ist was, das ist ein anderer Typ von Messung. Der häufig sehr viel besser ist. Also häufig ist die Auflösung sehr viel besser als die Genauigkeit. Okay, da geht natürlich auch da rein meine Elektronik. Wie genau kann ich das überhaupt bestimmen? Okay, also beim Menschen wäre, wie gerade stehe ich denn überhaupt? Also wo ist denn überhaupt meine Mitte? Und wenn man sich so typische Zahlen merken will, die Auflösung, die liegt etwa, sagen wir mal, bei einem Promille der Aperturgröße. Also das hängt davon ab, wenn ich so ein kleines Strahlrohr habe, dann kann ich natürlich in Mikrometern sehr viel genauer messen, als wenn, ich hatte Ihnen beim letzten Mal gezeigt, so ein Ding, was so groß war. Da würde man nicht erwarten, dass es in Mikrometer dasselbe ist. Das ist aber durchaus vergleichbar im Verhältnis, diese Länge, die Größe zu der Auflösung. Wenn ich da mittle, dann kann ich genauer werden, zum Beispiel 10 hoch minus 5. Und dann kommt man gerade auf sowas wie ein Mikrometer, wenn man eben entsprechend kleines Strahlrohr hat. Okay, gut. Wie typisch man messen will, das sozusagen, man muss sich auch Gedanken machen, wie genau will ich es denn wissen, es macht eigentlich keinen Sinn, das genauer zu messen, dann sagen wir ein Zehntel oder ein Hundertstel der Breite des Strahles. Also das nur nebenbei. Also immer muss man ja fragen, wie genau will ich es überhaupt haben und warum. Okay, gut. Kommen wir zu ein paar anderen Sachen, mehr elektronisch. Man kann die Bandbreite definieren und das ist, in welchem Frequenzbereich will ich denn überhaupt hier was sehen? Will ich zum Beispiel was, will ich sehr genau messen und lasse mir dafür Zeit oder will ich sehr schnell messen? Dann muss ich halt vielleicht mit einer höheren Ungenauigkeit rechnen. Und das kann man alles gegeneinander aufwiegen. Okay, dann gibt es einen anderen Begriff, der heißt Dynamic Range. Das ist sozusagen, welchen minimalen und welchen maximalen Strahlstrom kann ich denn überhaupt nachweisen? Also welchen Bereich an Strömen kann ich überhaupt überstreiten? Okay, dann gibt es noch das Signal zu Rauschverhältnis, das hatten wir schon ein paar Mal oder jetzt auch in den Aufgaben. Da geht es darum, was habe ich denn für Störungen? Und das können Störungen sein, die nicht gewollt sind, das können aber auch unvermeidbare sein, wie thermisches Rauschen. Das muss ich natürlich behandeln. Okay. Und das Letzte ist noch, was man Detection Threshold, manchmal wird das auch verwirrenderweise Signal Sensitivity genannt. Das ist so ein bisschen schwierig damit auseinanderzuhalten. Das ist die Frage, was ist denn mein minimaler Strahlstrom, damit ich überhaupt was sinnvoll messen kann. Okay. In gewisser Weise kommen diese Dinger ja gerade in den Aufgaben vor, die ich dargestellt habe. Okay, gut. Wie macht man Elektronik, wenn man das so haben will? Also es gibt verschiedene Sachen. Es gibt die Grundidee einer Breitbandverstärkung und Sie können sich schon denken, das Gegenstück ist die Schmalbandverstärkung. Okay, was ist erstmal eine Breitbandverstärkung? Das ist, man nimmt einen Verstärker, der das Signal kaum verändert, der also einen großen Frequenzbereich überspannt. Auch da sehen Sie wieder, da kommt wieder dieses Denken, dass die Worte im Frequenzbereich benutzt werden. Der ist also im Frequenzbereich, hat er eine große, breite, flache Kurve, wie der Name sagt, eben ein breites Band. Okay, letztlich nimmt man da das Signal, verstärkt das, macht vielleicht noch ein bisschen, filtert das Ganze und digitalisiert es und rechnet dann zum Beispiel digital den Unterschied zwischen dem Signal hier und dem hier aus, normiert es noch auf die Summe. Okay, man kann das auch ein bisschen geschickter machen. Man kann, es gibt so passive Bauelemente, das können zum Beispiel Trafos sein, mit verschiedenen Windungen. Da geht man rein mit zwei Signalen und was man rauskriegt, ist einmal die Summe und einmal die Differenz. Das kann man über die Wicklungsorientierung auf so einem Trafokern machen. Das nennt man Hybrid. Der Vorteil davon ist, dass die Differenz, wie ja schon mehrfach gesagt, häufig sehr viel schwächer ist als die Summe. Die kann ich dann hier entsprechend mehr verstärken und meinen ADC besser ausnutzen. Okay, gut. Der große Vorteil davon ist, man hat die volle Signalform und man kann das gut digital weiterverarbeiten, wenn man denn das möchte. Die Auflösung ist sehr viel schlechter als bei der nächsten, bei der Schmalbandanalyse. Okay, man benutzt dieses hier zum Beispiel aber auch dann, wenn nur wenige Bunche da durchlaufen. Und man nicht gerade das mit dem Cavity-BPM hat, das ist eine andere Sache, aber wenn ich einfach einen Strahl transferiere von einem Synchrotron zum nächsten und da fliegt ein Bunch durch oder zwei oder drei, dann gibt es da eh nicht über lange Zeiten was zu mitteln, weil es ist ja nur kurz. Da benutzt man dann sowas und hat dann nicht so eine gute Auflösung. Das ist so ein Verstärker, ich kann Ihnen dann nochmal zwei zeigen, damit man sowas mal gesehen hat. Aber erstmal beschreibe ich das. Der hat einen Input, wir wollen einen großen dynamischen Bereich überstreichen. Das heißt, es gibt verschiedene Verstärkerstufen, wie hier. Also eine Verstärkerstufe, die schon mal einen Faktor fast 100 in der Spannung macht. 40 dB, ja. Dann will man vielleicht, das Signal ist vielleicht zu stark, dann kann man das entsprechend wieder abschwächen und dann vielleicht noch einmal nachverstärken. Je nachdem gibt es hier dann verschiedene Kombinationen und man kann damit 120 dB, das sind 6 Größenordnungen in der Spannung, überstreichen und das wird schon auch gebraucht. Okay, um so Unterschiede in Teilchen oder Ladungen pro Bunch zu überstreichen. Wenn man das alles richtig macht, und das ist eine echte Kunst, dann wird das auch sehr breitbandig, also der verstärkt hier mehr oder minder linear in einem großen Bereich, 200 kHz bis 100 MHz. Also über fast 4 Größenordnungen. Das ist schon was Besonderes eigentlich. Man muss man auch dafür sorgen, dass dieser Verstärker, der dann sehr empfindlich ist, nicht kaputt geht. Deshalb gibt es hier so Dioden, die, wenn das Signal zu hoch ist, sozusagen das kurzschließen und damit verhindern, dass die Spannung noch weiter ansteigt. Okay, gut. Ich kann Ihnen hier einen zeigen, das ist nicht genau der ist auch ein bisschen hochfrequenter, der geht bis in den Gigahertz-Bereich. Da wollte ich Ihnen nur mal zeigen, wie so Elektronik aussieht. Ich selber habe da sehr wenig Ahnung, außerdem ist das nur zum Teil bestückt, aber ist auch egal. Das sind wirklich einzelne Transistoren, also dieses schwarze Ding hier ist ein einzelner Transistor. Diese kleinen grauen Dinger, das sind Widerstände oder Kondensatoren, das sind glaube ich die gelben. Und das lötet man alles schon als einzelnes auf. Das muss auch alles sehr fein gemacht werden. Also da kommt es auch auf die Leiterbahnlänge an. Das hat auch so eine Ground Plate, also das ist nicht zufälligerweise hier aus Metall, sondern durchaus beabsichtigt, damit das hier überall einen schönen Ground hat gegenüber den Leiterbahnen, die man hier sieht. Das hat auch einen ganz bestimmten Abstand, Microstrip würde man das nennen. Also das ist kein Zufall, wie das hier gemacht ist, sondern alles genau berechnet. Können Sie sich mal anschauen. Hier habe ich noch so einen kleinen Verstärker. Die sind gar nicht so teuer, die kosten 50 Euro. Der läuft ja auch bis 3 GHz, 50 MHz bis 3 GHz ist der. Was hier ganz schön ist, da sieht man zum Beispiel so eine Spule da drin. Da, das ist alles also ganz fein gewickelt und ist schon sehr, sehr spezielle Elektronik, die man da verbaut. Also nicht einfach nur ein integrierte Circuit. Okay, gut. Was sieht man damit? Das hier ist mal dargestellt als Funktion der Zeit, die Strahlposition, und zwar hier ausgelesen innerhalb des Synchrotrons, innerhalb der Beschleunigung, da steht das, halbe Sekunde dauert das etwa. Und da sieht man hier, wie der Strahl sich bewegt und das rauscht. Da sieht man auch jetzt mal so eine typische Auflösung, die man erstmal als diese Kurve hier interpretieren würde. Das wären also, sagen wir mal, 100 Mikrometer, so in dem Stil. Oder eine Variation, hier steht es auch von 150 Mikrometer. Pardon. Okay, das würde man, das ist jetzt wirklich Daten Turn by Turn aufgenommen. Also hier 4 mal 10 hoch 5 Turns, 400.000 Turns sind das insgesamt. Okay, das würde man messen. Jetzt kann man natürlich auch sagen, mich interessiert eigentlich nur der Mittelwert. Und diese Kurve, die untere, die blaue, ist wirklich einfach aus der roten, indem man einfach immer 1000 Turns zusammengefasst hat. Okay, und da sieht man schon, das Ganze wackelt schon sehr viel weniger. Nämlich zum Beispiel eine Variation hier im Bereich von 30 Mikrometern. Das ist auch das, was hier für uns, das ist ja bei der GSI gemacht, auch wirklich ausreichend ist. Okay, also man sieht schon, wenn man länger mittelt, dann wird es auch entsprechend genauer. Man muss aber noch ein bisschen auch aufpassen, das ist nämlich nicht nur einfach thermisches Rauschen, da komme ich gleich drauf, sondern der Strahl bewegt sich auch selber, der schwingt, der macht Bettertron-Oszillationen und da kommt man nachher nochmal für die Tune-Messung dazu. Okay, also es ist nicht nur Rauschen der Elektronik, sondern da ist mehr dahinter. Okay, aber durch Mitteln über lange Zeiten kann ich sozusagen dieses Rauschen dann auch entsprechend wegmitteln. Okay, gut. Was heißt das im Frequenzbereich? Jetzt komme ich wieder so zu der Argumentation mit der Fourier-Transformation. Hier habe ich erstmal ein Zeitsignal von einem BPM. Und wenn man das hier Fourier transformiert, das hatte ich beim letzten Mal eigentlich alles auch schon mal gesagt, dann bekommt man nur noch Peaks hier auf der Beschleunigung und deren harmonischen. Okay. Das Ganze war hier die Einhüllende von diesen Bunchen. Also ich hatte Ihnen da vorher immer nur Rechnung gezeigt, da waren das Gausse, das hier ist eine echte Messung. Und das war eben so verdallert, also warum auch immer. Okay, mein Hauptsignal sieht man schon, wenn man jetzt mal im Frequenzbereich denkt. Meine Leistung ist sehr konzentriert, nämlich auf diese harmonischen. Also hier vorne kann ich, also wenn ich hier was messen würde, da ist nichts. In diesem Frequenzbereich. Okay, also es ist ja geschickt, das hier auf zum Beispiel eine harmonische zu beschränken und den Rest hier einfach wegzuwerfen. Und das hängt natürlich mit dem thermischen Rauschen zusammen, und auch das hatten wir schon mal gesagt, das thermische Rauschen. Das hängt damit zusammen, wie breitbandig ich den schaue. Das heißt, ich habe hier eine Situation, wo ich weiß, wo mein Signal ist, nämlich bei den harmonischen, der Beschleunigungsfrequenz, und kann mein Rauschen ganz effektiv unterdrücken, da ist eh nichts an Signal, indem ich diese Bandbreite hier beschränke. Okay, gut. Das ist alles nicht ganz so. Okay, Elektronik trägt noch ein bisschen was dazu bei. Also das Rauschen ist nicht nur das, sondern es ist ein bisschen schlechter. Okay, außerdem muss ich das gut schützen gegen äußere Einflüsse. Wenn ich Pech habe, liegt das hier gerade in dem Frequenzbereich. Okay, nochmal ein bisschen genauer, letztlich gar nichts anderes. Das ist eine Realisierung dieser Verstärker. Da will ich nur darauf hinweisen, was man denn so erreichen kann. Das müssen Sie sich auch nicht unbedingt merken, nur falls man mal was damit zu tun hat, dann sieht man vielleicht, von welcher Größenordnung man überhaupt redet. Hier ist aufgetragen die Auflösung, die man erhält, das ist für einen Elektronenbeschleuniger, so eine Elektronenlichtquelle. Und hier noch als Funktion des Strahlstroms, also wenn ich viel Strahlstrom habe, dann ist mein thermisches Rauschen gering, ich muss wenig nachverstärken, also mein Signal ist von vornherein schon groß, wenn man so will. Das heißt, da mein thermisches Rauschen gar nicht vom Strahlstrom abhängt, ist das hier immer besser. Deshalb schaltet man auch diese Verstärker, das ist immer hier so eine Kurve, ist immer ein Verstärkerbereich. Das heißt, wenn ich den auch noch passend wähle, kann ich auch noch was gewinnen, hier an Auflösung. Je nachdem, ob ich schnell messen will, Turn by Turn, war vorher, was ich auch schon gezeigt habe, dann komme ich halt in einer gewissen Auflösungsgrenze, in diesem Fall ein paar Zehntel Millimeter. Wenn ich jetzt nur langsam messen will, 2 Kilohertz, ich mache mein Fenster, eigentlich zwei, nur sehr, sehr schmal. Dann wird mein Rauschen kleiner, mein Signal auch, aber mein Signal ist sehr, sehr konzentriert. Das wird weniger schnell kleiner als mein Rauschen. Okay, und dann sieht man zum Beispiel hier diese rote Kurve. Ja, da wird meine Auflösung gleich besser. Okay. 10er Potenz oder vielleicht ein bisschen mehr. Okay. Gut, wie gesagt, das ist eine echte Messung von einer echten Realisierung. Die können das mittlerweile besser, die ist schon 20 Jahre alt, aber noch gar nicht so alt, noch gut 10 Jahre. Aber immerhin, das zeigt das ganz schön. Okay, wie mache ich denn so eine Elektronik, die so was Schmalbandiges ausfiltert? Und das ist eigentlich uralt Lavendel, die Idee, dass es nämlich so wie ein Mikrowellenradio, Mittelwellenradio funktioniert. Also eine Amplitudenmodulation. Das ist nämlich letztlich nichts anderes. Ich habe meine gebannten Strahlen und der ist mal rechts, mal links. Der wickelt da immer so hin und her. Oder der Strahl von der Mitte. Und das Signal wird mal größer und mal kleiner, je nachdem, also hier an der Seite. Und als Trägerfrequenz habe ich die Bandfrequenz, mit der da rauskommt. Und das ist genau eine Amplitudenmodulation, so wie eben das Radio in den 20er Jahren erfunden wurde. Das ist nämlich auch nichts anderes. Es gab eine Trägerfrequenz im paar Megahertz-Bereich und da hat man einfach das Akustische drauf moduliert, also die paar Kilohertz. Vielleicht noch mit ein paar Zwischenstufen. Genau, und genau dasselbe machen wir hier. Also das war bei dem Sender und beim Radio hat man genau das Umgekehrte gemacht. Da hat man das demoduliert. Man kam nämlich mit der Welle an, die Amplituden moduliert bei ein paar Megahertz. Dann überlagert man das mit den Megahertz selber, mit der Frequenz, dreht man am Rädchen die Frequenz und mischt das runter, sozusagen wieder in den Audiobereich und gibt das einfach auf den Lautsprecher. Also so funktioniert im Prinzip sehr einfach ausgedrückt Radio, amplitudenmoduliertes Radio. Genau das machen wir auch hier. Wir kommen also mit einem Strahl, dessen Trägerfrequenz ich kenne und der hier eine Amplitudenmodulation macht und dann mische ich das mit meiner Trägerfrequenz, das ist gerade die Beschleunigungsfrequenz, mache noch einen kleinen Offset rein, damit mein Signal sich noch ein bisschen ändert und kriege dann hier eine sogenannte Intermediate Frequency raus. Das Ganze, ich sage gleich nochmal, was ein Mischer ist, dann filtere ich mir das aus, was ich haben will, also meine Differenzfrequenz, mache dann noch einen Gleichrichter drauf und digitalisiere die dann langsam. Okay, und dann sehe ich nur langsame Sachen. Okay, was ist, der Vorteil davon ist, das ist sehr genau, wie gesagt, Signal zu Rauschunterdrückung funktioniert sehr gut, aber ich verliere natürlich meine Zeitauflösung. Also ich kann jetzt nicht mehr sagen, wo jetzt jeder einzelne Band gewesen ist. Ich mittele in gewisser Weise, das mache ich im Frequenzbereich, aber letztlich habe ich keine gute Zeitauflösung mehr. Das entspricht meiner Bandbreite, die ich gewählt habe, also das Inverse davon. Okay, also das habe ich, die Zeitinformation habe ich verloren. Okay, weiß nicht, ob Sie das kennen, was ist ein Mischer? Es gibt so Bauelemente, die man in der Mikrowellentechnik benutzt. Wie immer die jetzt auch aufgebaut sind, elektronisch, sagen wir dahingestellt. Aber die werden sozusagen, das sind so Blöcke, die eine gewisse Funktion haben und die kauft man auch unter dem Namen. Und ein Mischer ist eigentlich ein Multiplikator. Ich komme nämlich an der einen Seite mit einer Welle an, meinem Signal, also wird normalerweise AF genannt. Das ist das, was ich untersuchen will. Das käme jetzt von dem BPM. Und ich habe was, das nennt sich Local Oscillator. Das ist sozusagen, das gibt mir meine Trägerfrequenz wieder, die ich lokal erzeuge. Okay, und dann multipliziere ich diese beiden Sachen da miteinander elektronisch. Das steht hier. Und dann benutzt man ein Theorem, wie man Cosinus- und Sinusfunktionen miteinander multipliziert. Und dann kommt das hier raus. Also das kann man überall nachgucken. Und da sieht man, das ist die Differenzfrequenz und die Summenfrequenz. Und dann kann ich ja hier einfach mit einem Filter diese Differenzfrequenz hier rausfiltern und habe dann was proportional ist zu der Amplitude meines Signales, das, was ich haben will. Und das hier kann ich bestimmen, das stelle ich schließlich selber ein. Okay, die Amplitude, das ist das, was ich eigentlich wissen will. Gut. Dann noch, was ist ein Gleichrichter? Da schwingt noch was. Wie kann man Signale schön gleichrichten? Ist vielleicht auch nicht wirklich wichtig, nur weil es auf der anderen Folie war. Man spaltet das hier auf, macht hier einen sogenannten Limiting Amplifier. Das ist einer, Sobald er was Positives hat, geht er an sein Maximum, an seine Versorgungsspannung, also ein völlig übersteuerter Verstärker ist das letztlich. Und sobald er was Negatives hat, geht er sofort gegen seine negative Versorgungsspannung. Das heißt, er macht aus dem Sinus ein Rechteck, letztlich mit ein bisschen umgebogenen Ecken. Das kann ich jetzt hier mischen, nämlich multiplizieren. Diese Kurven, die sind in Phase, also immer Minus und also negativ und positiv. Das hebt sich gerade wieder auf. Und dann kriege ich hier so ein nur noch positives Signal, den Betrag hiervon letztlich. Und den kann ich einfach mit einem Low-Pass-Filter, also, fällt mir gerade das deutsche Wort nicht ein, ein Tiefpassfilter sozusagen gleichrichten. Okay, so funktionieren die üblicherweise. Gut, okay, also haben wir gelernt, wie Radio funktioniert das im Prinzip. Und genauso wie man sozusagen vom analogen Radio oder von der analogen Kommunikation auf die digitale geht, macht man das hier auch. Das ist sozusagen die Grundidee, die dahinter ist. Vorher hat man hier viel Analogtechnik gebaut und das hinten dran langsam digitalisiert. Das ist nicht mehr zeitgemäß, da kann man das ein bisschen geschickter machen. Vielleicht brauchen wir noch ein bisschen Analogtechnik, aber im Prinzip digitalisiert man das relativ früh und benutzt dann diese ganzen Filter, Gleichrichter, Mischer, macht man eigentlich digital. Man benutzt da auch in der Digitaltechnik dieselben Worte, also man nennt die so im Wesentlichen vergleichbar. Das sind dann aber Algorithmen. Also statt meinem Mischer elektronisch zu machen, kann ich natürlich auch sagen, na, dann multipliziere ich doch gerade die Funktionen miteinander. Ist ja sowieso nichts anderes. Und aus dem Ergebnis filtere ich mir nur noch die Differenzfrequenz, die Differenzfrequenz raus. Eben mit digitalen Filtern. Also das ist gar nicht so viel anders. Okay, der ganz große Vorteil von diesen Sachen ist, dass man das sehr komplexe Algorithmen verwirklichen kann, also sehr viel besser, als wenn ich da löten muss. Es läuft auch immer gleich, also Bauteile sind immer ein bisschen unterschiedlich oder altern oder weiß der Kuckuck was, werden warm. Der Numerik passiert das nicht, die macht immer dasselbe. Und man kann das auch leichter modifizieren, also einen neuen Algorithmus in eine Rechenmaschine reinzubauen, ist häufig sehr viel leichter, als hier irgendwo rumzulöten und da einen Kondensator ein bisschen zu ändern. Vor allen Dingen, wenn man das an vielen Stellen hat, wenn man das geschickt macht, dann muss man nur auf den Knopf drücken und dann ist das in Hunderten von Auswertekisten drin. Während wenn ich eben 100 Verstärker umlöten will, dann ist man schon ganz schön lange beschäftigt. Also das ist durchaus ein Vorteil. Nachteile hat das eigentlich keins. Allerdings, man sollte sich bewusst sein, das ist alles nicht so trivial. Wenn man viel machen kann, dann wird es auch kompliziert. Also es ist nicht so, dass das einfach wäre. Okay, gut. Es gibt eine typische Auslesekiste, die gibt es sogar von einer bestimmten Firma, für die ich jetzt nicht unbedingt Reklame machen will, weil ich auch ziemlich Ärger mit denen habe. Aber die haben für diese Synchrotron-Light-Sources eigentlich für alle oder fast alle eine gewisse Elektronik gebaut. Und die sieht durchaus ähnlich aus wie auch vorher. Wir kommen hier mit unseren Plattensignalen an, also wie so eine Schmalbandanalyse. Letztlich, das wird vielleicht noch analog etwas gefiltert, noch verstärkt. Und dann braucht man dafür auch die HF-Frequenz und macht dann letztlich dieses Ding, das heißt Digital Down Converter, aber das ist letztlich sowas wie ein Mischer, dem man das eben die Information sich nur schmalbandig anschaut, weil man eigentlich weiß, wann Signal zu erwarten ist. Und das weiß man, weil man die Beschleunigungsfrequenz auch mitgenommen hat oder weil das hier synchron sampled zu der Umlauffrequenz. Dann filtert man das noch aus, das macht man in mehreren Schritten sozusagen, also numerisch, und kann dann entweder schnellere Daten kriegen oder genauere Daten. Man kann das dann, das ist auch noch ein bisschen, ist noch schlauer hier vorne gemacht, um unterschiedliche Verstärkungen dieser Verstärkerkette auszubügeln. Also geht erstmal Platte A nach hier und dann an einer gewissen Zeit geht Platte A hier unten rum und dafür Platte D sozusagen hier rum und so weiter. Das nennt man Multiplexing. und damit kann man unterschiedliche Verstärkungen, unterschiedliche der Analogelemente wieder ausgleichen. Okay, gut, eigentlich hatte ich das schon gesagt, das kommt jetzt noch einmal, vielleicht gehe ich da auch jetzt nicht gerade so drauf ein, vielleicht interessiert sich das auch gar nicht so viel, was hier wirklich passiert in den verschiedenen Stufen. Also ich will nochmal nur noch kurz darauf hinweisen, das hier ist eigentlich sozusagen die Schmalbandanalyse, die man dafür benutzt. Okay, gut. Man benutzt noch ein bisschen andere Technik, das ist Undersampling. Interessiert Sie das, euch das erklären? Nee, ich glaube nicht. Das ist ein bisschen was Spezielles aus der Nachrichtentechnik. Genau. Damit komme ich zur Zusammenfassung dieses Teiles. Also wie macht man Elektronik? Werde ich euch noch hinschreiben sollen. Noch einmal die Differenzspannung, die man auswerten will, die ist sehr klein. Die kann durchaus bis zum Tausendstel von der Summenspannung sein. Also man muss sozusagen 1 über 1000 genau messen. Man macht das entweder Breitband, da hat man doch die volle Bandstruktur vorhanden, oder wenn der Strahllieferung überhaupt nur sehr kurz ist. Was man damit hat, man hat einen relativ großen Beitrag des Rauschens, zum Beispiel des thermischen Rauschens. Man kann das schmalbandig machen, da guckt man danach, wo man weiß, wo auch Signal ist. Was man verliert, ist sozusagen die entsprechende Zeitauflösung. Gut. Und heutzutage macht man das eben also im Wesentlichen digital. Und das ist nur relativ komplex, aber auch relativ vielseitig. Okay. Gut. Es gibt dann noch, auch da gibt es noch andere Realisierungen, aber das sind, sagen wir mal, die in meinen Augen wesentlichen drei. Die sitzen dann noch in vielen Abwandlungen gibt. Okay, dazu noch Fragen? Ich habe noch vorbereitet innerhalb dieses Kapitels die Anwendungen, die wir vielleicht auch noch mal kurz diskutieren können, beim nächsten Mal dann noch mal ein bisschen darauf eingehen. Was machen? Gut. Die Hauptanwendungen sind eben die Messung der Strahllage. Und ich habe hier zwei Beispiele, also eins ist vom LHC, da waren die super stolz drauf, das war nämlich wirklich am ersten Tag, wo der LHC gelaufen ist, hat man schon dieses Bild hier erzeugt, also hier ist sozusagen die Länge des LHCs aufgetragen, also das ist die BPM-Anzahl, also 530 BPM gibt es da in dem LHC auf den 27 Kilometern. Und hier ist aufgetragen die Strahlablage, und zwar eines Bunches, wie der einmal rund gelaufen ist, horizontal und vertikal. Und das hat wirklich am ersten Tag schon funktioniert. Das ist schon eine Leistung. Also erstmal muss man die hier alle, die müssen die erstmal auch alle funktionieren und alle im richtigen Timing laufen. Das ist schon nicht so einfach. Ein paar waren, glaube ich, kaputt, aber nur wenige, eine Handvoll oder was, die man dann da rausgenommen hat. Und die müssen dann auch alle richtig abgeglichen sein und so weiter. Okay, was man sieht, ist erstmal, wie bei den wirklich ersten Umläufen am ersten Tag der Strahl hier geschwankt hat. Also 10 mm sind hier dieser eine Bunch, also der war natürlich nicht perfekt da drin. Okay, man sieht, man kann ja auch schon erahnen, hier ist irgendwie was Regelmäßiges drin. Also das ist kein Zufall, dass das hier immer derselbe Abstand ist, den sieht man ja fast überall. Das macht kohärente Betatron-Oszillationen, wenn man da schief reinschießt. Und dafür ist das natürlich da, zum Beispiel zu gucken, schieße ich da genau gerade rein. Wenn ich schief reinschieße in so einen Ring, dann wird das im nächsten Quarterpol wieder zurückgebogen und geht dann vielleicht über die Mitte raus und im nächsten wieder hin und her, macht halt so eine Bewegung. Kohärente Betatron-Schwingung. Okay, und die sieht man hier zum Beispiel. Okay. Hier ist natürlich auch die Auflösung jetzt nicht so genau, will keiner in Mikrometern wissen, wenn man sowieso da ist. Eine andere Möglichkeit ist jetzt ein Beispiel von der GSI. Das ist der sogenannte Closed Orbit. Und was ist ein Closed Orbit? Das ist die Mittelung über viele Betatron-Oszillationen. Und selbst wenn der Strahl sowas macht, beim nächsten Mal, nach der nächsten Turn, kommt er nicht wieder mit derselben Phasenlage an, sondern ein bisschen anders. Das heißt, da wo er vorher, was weiß ich, rechts den Ausschlag hatte, ist er jetzt vielleicht in der Mitte, also dieser Bunch. Wenn ich dann mittle, gleicht sich das wieder aus und das nennt man geschlossene Bahn. Okay, hier dargestellt, zum Beispiel als Funktion der Zeit, Viertelsekunde, wie der Strahl hier ist. Hier in der Ebene ist er schön stabil, bleibt er zumindest da, wo er ist. Hier bewegt er sich. Dafür ist ja genau sowas dann da, um das wieder auszugleichen. Okay, gut. Also das ist die ganz wesentliche Anwendung. Trajektorien oder Closed Orbit zu messen. Eine andere Anwendung ist, den Tune zu messen, also die Anzahl der Betatron-Oszillationen pro Umlauf. Letztlich, wie ja gesagt, der Strahl eiert da durch die Gegend, also muss ich nur messen, wie eiert er denn? Und dann gucke ich an einer Stelle und gucke, wie ist denn die Frequenz, mit der er da hin und her eiert. Und im ersten Turn ist er hier, im zweiten Turn ist er da, im dritten ist er hier, im vierten vielleicht hier und so weiter. Da muss ich nur nach der Frequenz gucken. Und damit kriege ich gerade raus, wie viel Schwingungen hat er denn gemacht? Also mit welcher Phasenlage kommt er denn nach einem Turn wieder an? Und genau das ist der Tune. Was muss ich also machen? Ich muss Trajektorien messen. Wenn ich Glück habe, schwingt der Strahl von alleine. Da muss ich gar nichts machen. Aber wenn der einigermaßen ordentlich ist, dann machen zwar die einzelnen Teilchen diese Bewegung, aber es gibt genauso viele auf der rechten Seite wie auf der linken Seite von dem Strahl. Das heißt, mein Strahlschwerpunkt, den ich messe, der bleibt eigentlich da, wo er ist. Also die einzelnen Teilchen machen sowas, aber das, was der hier macht, macht der hier gerade Phasen gedreht, sodass mein Mittelpunkt gerade in der Mitte bleibt. Dann sehe ich in meinem BPM überhaupt nichts. Ich sehe ja nur das Feld von allen. Also muss ich den Strahl, also das ist hier angedeutet, ja, hier gibt es die Teilchen, die schwingen auch, aber der Strahlschwerpunkt bleibt da, wo er ist. Jetzt kann ich natürlich den Strahl selber anregen. Also ich kicke den einmal an, alle Teilchen stoße ich an, ist ein schwingungsfähiges Gebilde, dann schwingt das hin und her. Das ist gerade hier eingemalt und sozusagen auch der Mittelwert schwingt dann. Okay, also ich messe die Anregung von kohärenten Betatron-Oszillationen. Was sehe ich da eigentlich? Ich messe an einer Stelle. Wie viel die bei dem Umlauf machen, das weiß ich eigentlich gar nicht, ob die einen machen oder zwei oder bei der GSI sind es 4 in einer Richtung, beim LAC sind es glaube ich 60 Schwingungen, die da machen zwischen einem Turn. Die sehe ich natürlich gar nicht, sondern ich sehe nur den Nachkommateil. Ich gucke ja nur an einer Stelle. Das heißt, was ich eigentlich messe, Turn by Turn, ich messe hier, der nächste ist da, der nächste ist hier und so weiter. Da fitte ich letztlich eine Sinusfunktion rein. Das kann entweder die blaue sein, aber ich könnte natürlich genauso gut die grüne reinfitten oder die rote oder eben entsprechend welche, die noch größere Zahlen hier haben. Das kann ich von meiner Messung her gar nicht unterscheiden. Ich kann auch eben nicht unterscheiden zwischen der roten und der blauen. Ich kann also in Wirklichkeit nur zwischen 0 und 0,5 messen, also die Phase. Also 1 wäre dann einmal eine Schwingung. Okay, das ist aber nicht weiter wichtig, weil, sagen wir mal, man hat das normalerweise, kennt man das, also so genau kennt man den dann schon, ob das jetzt größer oder kleiner ist. Und es gibt noch eine Möglichkeit, wenn man den etwas ändert, dann geht nämlich die eine Kurve nach rechts und nach links, will ich ja auch nicht jetzt im Detail drauf eingehen. Wie sieht so eine echte Messung aus? Das ist hier dargestellt, das ist das Synchrotron. Hier messe ich meine Strahllage und ich mache hier einen kurzen Kick, also sehr viel kürzer als einen Umlauf, kicke ich den Strahl einmal so kräftig an. Also das ist bei einem Fadenpendel würde das bedeuten, so ein Delta-Stoß. Also einmal kurz drauf gehauen. Und dann fängt er so an zu schwingen. Okay, und das sieht man hier, der schwingt hier. Aber man sieht schon, das ist eine gedämpfte Schwingung. Und warum ist das gedämpft? Wissen Sie es? Vorher wollte ich noch sagen, das gibt ein Auflösungsproblem, also ganz generell, wenn ich nur eine gewisse Anzahl von Schwingungen habe und davon die Fourier-Transformation bilde, dann ist die Auflösung dieser Kurve beschränkt. Ich habe nur eine gewisse Menge an Messwerten und daher kann ich auch im Frequenzbereich eine gewisse Genauigkeit erreichen. Okay, aber warum sieht dieses Signal so aus? Warum hört das auf? Das hängt damit zusammen, die Teilchen haben nicht alle dieselbe Schwingungsfrequenz. Also das Wichtigste in einem Synchrotron ist, die Teilchen haben nicht alle dieselbe Geschwindigkeit. Und je nachdem, wenn die Teilchen, die schneller sind, die werden etwas schwächer fokussiert, als die Teilchen, die schneller sind. Also wenn ich mit derselben Linse, das ist auch im Optischen so, wenn ich mit derselben Linse werden auch Wellenlängen unterschiedlich stark fokussiert. Chromatische Aberrationen nennt man das. Und das Verhältnis zwischen Geschwindigkeit, genauer gesagt Impuls und Tune, den nennt man entsprechend auch Chromatizität. Das kommt genau daher, in der Beschleunigerphysik. Ich weiß nicht, ob das in der Vorlesung über Ringe wird, das sicherlich noch kommen. So jetzt schon mal sagen, die Unterschiede, wie aufgrund der unterschiedlichen Geschwindigkeit haben die unterschiedlichen Tune, unterschiedliche transversale Schwingungen. Das ist hier symbolisiert. Das hier sind vier Sinusschwingungen, die ein bisschen unterschiedliche Frequenz haben. Und am Anfang sind die da noch einigermaßen zusammen, aber am Ende laufen die völlig auseinander und dann ist es vorbei. Bei vier kommt das hier natürlich wieder, ne? Ist klar. Aber wenn ich viele habe, dann kommt das nicht mehr wieder oder eben nach einer sehr viel längeren Zeit. Okay, also hier geht das dann sozusagen auf Null. Das kann man auch noch viel schöner beschreiben, da nennt man das Landau-Damping, das ist eine ganz komplizierte Theorie und das ist nur ein Aspekt dieser Theorie. Da kommt das auch raus, also man kann das auch viel komplizierter machen, als ich das eben gesagt habe. Okay, gut. Ich möchte noch Ihnen einen Exkurs zumuten. Ich wollte Ihnen nämlich noch kurz erzählen, was ein Spektrum-Analyzer ist und in der nächsten Folie, was ein Network-Analyzer ist, weil das kommt nämlich dann darauf. Ein Spektrum-Analyzer, vielleicht wissen Sie das auch, ist ein Ding, wo man von einem gegebenen Signal die Frequenzkomponenten bestimmt oder das Frequenzspektrum, wie der Name sagt. Also das ist sozusagen mit einem Oszilloskop schaut man sich das Zeitverhalten an, mit einem Spektrumanalyzer schaut man sich das Frequenzverhalten an. Okay, das sind so Geräte, die sehen auch aus wie ein Oszi, sind auch entsprechend teuer oder noch teurer, kostet so 20.000, 30.000 Euro so ein Ding. Wenn das wirklich gut ist, gibt auch billigere, also je nachdem, was man so haben will. Wie funktioniert sowas, zumindest ein analoger Spektrumanalyzer? Was man im Prinzip macht, ist genau dasselbe, was ich Ihnen erzählt hatte bei dieser Schmalbandanalyse. Man kommt mit einem Signal hier rein und tastet das jetzt nicht ganz genau ab im Zeitbereich, sondern man mischt das runter, und zwar in einen sehr niedrigen Frequenzbereich mit einem Local Oscillator. Und diese Frequenz dieses Local Oscillators, die ändert man, so dass sich auch entsprechend die Frequenz, diese Intermediate Frequency, sich auch entsprechend ändert. Okay, und dann filtert man das noch sehr genau aus, richtet das gleich und tut dann hier als Funktion letztlich der Zeit, man hat nämlich die Frequenz geändert hiervon, also hier ist letztlich eine Zeit aufgetragen, sich sozusagen die Signalstärke hier anschauen und dann kommt halt irgendwie sowas raus. Das kann man natürlich direkt umrechnen. Man steuert ja, wie schnell man diese Frequenz hier ändert. Das kann man hier aber mit den vielen Knöpfen ändern, man kann auch die Darstellung hier ändern, diese Filterbandbreiten und so weiter. Also da kann man sehr viel mitmachen mit so einem Gerät. Heutige Spektrumanalyzer funktionieren nicht mehr ganz nach diesem Prinzip, sondern was man eigentlich macht, man macht das eben doch digital, man mischt das hier vielleicht noch runter in den Frequenzbereich bis ein paar 10 Megahertz und digitalisiert das dann mit guten ADCs und rechnet dann von diesen ADCs letztlich die Fourier-Transformation aus. Die heißen dann Real-Time Spectrum Analyzer oder Digital Spectrum Analyzer. Also dieses wird heutzutage nicht mehr so gemacht. Nur noch bei den niedrigen Frequenzen hat ein Teil dieser Geräte durchaus noch diese Stufe drin. Also wenn ich da mit niedrigen Frequenzen reingehe, kann der das manchmal auch noch machen. Okay, gut. Was ist im Gegensatz dazu ein Network Analyzer? Ein Network Analyzer ist was, wo man was aktiv tut. Ist also die Betrachtungsweise was anderes. Man hat nämlich irgendein Device an der Test, wo man die Frequenzantwort wissen will. Also sagen wir einen Filter. Man möchte jetzt wissen, man hat irgendeinen Filter gebaut, einen Hochpassfilter, wie gut ist er denn elektronisch? Und dann würde man genau mit so einem Network Analyzer da dran gehen. Da kommt nämlich eine Sinuswelle raus, die wird auf dieses Gerät gegeben und man schaut sich an, was hinten durchgeht und trägt das dann da auf. Also letztlich die Frequenz, die man hier eingestellt hat, den Frequenzscan, den man eingestellt hat, schaut man sich an, was hier hinten rauskommt. Die bisschen besseren Network Analyzer, da kann man auch noch messen, was hier reflektiert wird an diesem Input von dem Teil, das man untersuchen will. Das nur sozusagen als kleine Zumutung, um es vollständig zu machen. Man beschreibt das eigentlich in den Worten Streumatrix oder Streuparameter. Da macht man sich wieder eine Matrix. Man hat für diesen Fall zwei Ports, nämlich 1 und 2. Also hier geht es rein, da geht es raus. Und man möchte auch messen, was wird hier reflektiert und was wird da reflektiert. Das heißt, hier ist der Port 1, da geht was rein. Und aus dem Port 2 geht es wieder raus, aber ein Teil wird auch der Leistung hier reflektiert. Und jetzt kann man im Prinzip, um das vollständig zu machen, hier nicht oben nicht gezeichnet, könnte auch hier noch was reingehen, was dann zum Beispiel hier wieder rauskommt, also auf der Seite, oder was auch hier wieder reflektiert wird. Und man beschreibt das sozusagen im Sinne von einer Matrix von Parametern, wo es sozusagen Inputs gibt, das sind die A's, und die 1 steht für den Port, beziehungsweise die 2, und es gibt Outputs, das sind die Bs. Also warum man das so bezeichnet, weiß ich nicht. Das ist aber allgemein bei den Elektrotechnikern so üblich. Und jetzt kann man sozusagen bestimmen, wie verstärkt das, dass sozusagen die Spannung, die hier durchgeht, normiert auf die Spannung, die eingegangen sind, das ist gerade die Verstärkung. Das ist einer von diesen Scattering-Parametern. Den liest man wieder so, hier ist der Eingang, da ist der Ausgang. Also wie jede Matrix, immer von hinten. Okay, das wäre die Reflexion. Also was geht an 1 rein und kommt aber auch an 1 wieder raus? Das wäre dann gerade die Reflexion. Okay, gut. Kommen wir jetzt gerade noch dazu. Eine Tune-Messung kann man auch anders machen. Man kann nämlich den Strahl also sozusagen als Device an der Test, also wie eine Elektronik, okay. Und dann würde man das in dem Jargon Beam Transfer Function nennen. Und Beam Transfer Function ist auch ein generelles theoretisches Konzept. Also das ist mehr als diese Messung, nicht dass Sie das denken, das ist mehr so eine Art Slang-Ausdruck. Man fährt also langsam die Frequenz durch, mit dem man diesen Oszillator anregt und schaut sich einfach seine Antwort an. Okay, was man da typischerweise braucht, das dauert so eine Sekunde oder zwei, so eine typische Zahl, und damit kann man sehr schön genau messen. Und wie das dann aussieht, ist hier sowas, also das hier ist im Prinzip, wie das aus dem Spektrum Analyzer rauskommt. Ich gehe über eine solche Resonanzlinie, gehe ich rüber. Das ist ein erzwungener Resonator, weil auch die Phasenverschiebung ist genau 180 Grad. Unter der Resonanzfrequenz ist man bei jedem Faden Pendel in Phase. Oberhalb der Resonanzfrequenz ist man gegenphasig. So. Das sieht man auch genau hier, also das ist wie ein Oszillator, das geht hier bei verschiedenen Frequenzen. Okay, es gibt noch eine dritte Methode, das kann ich aber beim nächsten Mal nochmal kurz zusammenfassen, ich glaube, es ist genug für heute. Okay, also Zusammenfassung nochmal, genaue Elektronikmessung, insbesondere mit dieser, dass man sich auf einen gewissen Frequenzbereich setzt, Anwendungen, die Strahllage zu messen, entweder Bunch für Bunch oder gemittelt über Zeiten. Weitere Anwendungen ist, die Anzahl der Betatron-Oszillationen zu bestimmen. Die Tune-Messung, also sehr wichtig, sehr wichtige Messung. Okay, gut, dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Gut, machen wir eine kurze Pause. Dankeschön.